Hallo und herzlich willkommen. Heute wagen wir uns an eine dieser ganz großen Fragen. Was heißt das eigentlich, ein Mensch zu sein? Wir haben uns ja diesen stolzen Namen gegeben, Homo sapiens, also der weise Mensch. Aber mal ehrlich, wenn man sich so umschaut, in den Nachrichten oder auch nur in den eigenen Spiegel blickt, dann wirkt diese angebliche Weisheit oft, ziemlich brüchig.
Das kann man wohl sagen.
Du hast uns einen Text geschickt, der genau da ansetzt, die Laterne des Diogenes. Und unsere Mission für heute ist, genau diesen Widersprüchen mal nachzugehen.
Genau.
Wir folgen den Spuren des Menschseins durch Mythen, Geschichte, Psychologie und wollen herausfinden, warum wir uns so schwer tun, einander zu verstehen. Lass uns das mal gemeinsam auspacken.
Der Ausgangspunkt ist ja diese fantastische Anekdote, die dem Text auch den Namen gibt. Der griechische Philosoph Diogenes, der läuft am hellichten Tag mit einer brennenden Laterne über den vollen Marktplatz von Athen.
Okay.
Und als die Leute ihn fragen, was er da treibt, ruft er: Ich suche einen Menschen.
Was natürlich eine totale Provokation ist. Der Marktplatz war ja voll.
Eben. Menschen waren überall um ihn herum. Es ging ihm also nicht um das biologische Wesen, um den, wie Platon mal spottete, zweibeinigen, ungefiederten Zweifüßler.
Sondern?
Er suchte den wahren, den verwirklichten Menschen. Und das ist im Grunde die Kernidee, die uns heute begleiten wird. Menschlichkeit ist kein Zustand, den man einfach hat, so wie seine Haarfarbe. Es ist eine Aufgabe, ein ständiger Auftrag.
Sofort den Druck, perfekt sein zu müssen. Und der Text steigt ja direkt mit dieser Ironie unseres Namens ein, Homo sapiens.
Genau.
Da wird diese Anekdote erzählt, ein Prähistoriker sucht nach dem berühmten Missing Link zwischen Affe und Mensch. Und sein Kollege schaut ihn nur müde an und meint, dieses Bindeglied, das sind wir selbst.
Ein brillanter Gedanke.
Absolut brillant, aber auch unbequem.
Sehr unbequem. Er sagt im Grunde, wir sind kein fertiges Produkt, sondern ein permanentes Übergangswesen. Wir stehen mit einem Bein noch im Reich der Instinkte und mit dem anderen im Reich der Vernunft und, laufen permanent Gefahr, den Spagat nicht zu schaffen.
Das erklärt so viel. Dieses ständige Hin- und Hergerissensein zwischen unseren höchsten Idealen und unserem oft so kläglichen Scheitern.
Wir entwerfen Symphonien und führen gleichzeitig die grausamsten Kriege. Das ist diese Spannung. Philosophisch könnte man sagen, Menschsein ist ein Prozess des Werdens, nicht des Seins.
Okay.
Und der Text zitiert dazu einen Satz aus Mozarts Zauberflöte, der klingt auf den ersten Blick echt seltsam. Er ist ein Prinz, mehr noch, er ist ein Mensch.
Moment mal. Mehr als ein Prinz ist ein Mensch. Normalerweise würden wir die Hierarchie doch genau andersherum sehen.
Eben. Aber hier wird der Rang des Menschen nicht durch Herkunft oder Titel definiert, sondern durch seine Haltung, durch seine Fähigkeit zur Entwicklung. Mensch zu werden, das ist die eigentliche Königsdisziplin.
Und dieses Streben, dieses Werden führt uns ja direkt zu den alten Griechen. Man denkt sofort an den Spruch über dem Apollon-Tempel in Delphi. Erkenne dich selbst.
Mhm.
Für uns klingt das heute nach Selbstfindungstrip, Yoga, Retreat und so weiter. Aber das war doch ursprünglich ganz anders gemeint, oder?
Völlig anders. Es war fast das Gegenteil. Es war eine Warnung. Im Grunde stand da, erkenne deine Grenzen. Vergiss nicht, du bist ein Mensch, kein Gott. Eine Mahnung vor der Hybris.
Also weniger finde deinen inneren Gott, als vielmehr sei dir deiner Sterblichkeit bewusst.
Genau. Und wer diese Grenze vergisst, der wird, so erzählt es der Mythos, symbolisch von der Sphinx verschungen.
Ah, die Sphinx mit ihrem berühmten Rätsel.
Exakt. Was geht morgens auf 4, mittags auf 2, abends auf 3 Beinen? Die Antwort ist der Mensch.
Klar, als Baby krabbelt er, als Erwachsener geht er, im Alter hat er den Stock. Das kennt man.
Aber die tiefere Wahrheit ist nicht die schlaue Antwort. Es ist die Erkenntnis der eigenen Bedürftigkeit. Du bist als Kind hilflos und du wirst im Alter wieder hilfsbedürftig sein. Wer das vergisst und sich für Gott gleich hält, der verliert das Maß.
Und wird dann von seinen inneren Dämonen zerfleischt, symbolisiert durch die Sphinx.
Richtig. Die griechische Weisheit liegt also im Ausgleich. Der Text führt hier diese zwei Pole ein. Das Apollinische, Klarheit, Form, das Individuum und das Dionysische, der Rausch, die Ekstase, die Auflösung in der Gemeinschaft.
Beides gehört dazu.
Ja, beides gehört zum Menschsein. Aber die Kunst ist, keines ins Extrem zu treiben. Nichts im Übermaß. Das ist die eigentliche Selbsterkenntnis.
Und diese Idee der Zivilisiertheit, die ist, ja, die wirkt so hochentwickelt. Aber der Text argumentiert ja, dass die Wurzeln der Menschlichkeit, also Empathie und so, viel, viel älter sind.
Ja, da müssen wir Zehntausende von Jahren zurück. Und das Bild vom Neandertaler, das da gezeichnet wird, räumt mit diesem alten Klischee vom keulenschwingenden Primitivling komplett auf.
Und wie?
Die Archäologie zeigt Erstaunliches. Man hat Skelette von Neandertalern gefunden, die schwere, verheilte Verletzungen hatten. Knochenbrüche, den Verlust eines Arms.
Was sie alleine niemals überlebt hätten.
Unmöglich. Sie müssen von ihrer Gruppe über lange Zeit gepflegt worden sein.
Das ist ja pure Empathie. Das geht weit über reinen Überlebensinstinkt hinaus.
Und es geht noch weiter. Sie haben ihre Toten bestattet. Und jetzt kommt's. Man hat in den Gräbern Pollen von Blumen gefunden.
Moment. Blumen auf Gräbern? Bei Neandertalern? Woher weiß man das so sicher?
Die Pollenanalyse ist da ziemlich eindeutig. Natürlich ist es eine Interpretation, aber es ist die naheliegendste. Eine Blume hat ja keinen praktischen Nutzen für einen Toten. Sie ist ein Symbol.
Ein Zeichen für Trauer, für Wertschätzung. Wahnsinn. Und dann kommen ja noch die Höhlenmalereien des Cro-Magnon-Menschen dazu.
Ja, in der Chauvet-Höhle. Von einer Eleganz und künstlerischen Reife, die uns heute noch den Atem raubt.
Was sagt uns das alles über den frühen Menschen?
Also, ich denke drei ganz wesentliche Dinge. Erstens, der Mensch war ein soziales Wesen lange bevor er ein kulturelles wurde. Gemeinschaft ist fundamental.
Okay.
Zweitens, er lebt von Anfang an in einer Welt der Bilder und Symbole. Wir sind Sinnsucher, nicht nur Nahrungssucher. Und drittens, unsere Identität entsteht immer in Beziehung zu anderen. Wir sind von Grund auf einander angewiesen.
Diese Angewiesenheit bedeutet ja auch, dass wir ständig Fehler machen. Und das bringt mich zu einer Frage an dich, der du uns gerade zuhörst. Wie gehst du eigentlich mit deinen Fehlern um? Gnadenlose Selbstkritik oder eher so Schuld auf andere schieben?
Eine gute Frage.
Der Text stellt hier einen Begriff vor, der klingt erstmal kompliziert. Metanoia.
Ja, Metanoia, das kommt aus dem Griechischen, wird oft mit Buße übersetzt, aber das trifft es überhaupt nicht.
Sondern?
Meta heißt anders und Nous ist der Sinn, der Geist. Metanoia bedeutet also wörtlich den Sinn ändern. Eine innere Kehrtwende, eine Neuausrichtung.
Das ist ein himmelweiter Unterschied zu dem, was das Mittelalter daraus gemacht hat. Da denkt man ja sofort an die Flagellanten, diese Selbstgeißler.
Ja, die sich öffentlich ausgepeitscht haben. Ja, das eine ist eine destruktive Fixierung auf die Vergangenheit, das andere eine schöpferische Hinwendung zur Zukunft.
Der Text zitiert dazu ja Goethe, der sinngemäß sagt, man müsse keine seiner Torheiten bereuen, solange man auf dem Weg zum rechten Ziel ist.
Das ist revolutionär. Die Kirche predigt Reue und Sühne und Goethe sagt im Grunde, schau nach vorn. Dein Fehler ist Teil deines Weges, solange du die Richtung änderst.
Dazu passt auch dieses wunderbare Zitat des Rabbis Yitzhak Meyer, Alter. Er sagt, wer gedanklich am Schmutz festhält, bleibt darin stecken. Wer sich aber dem Guten zuwendet, wird vom Guten verändert.
Die Botschaft ist psychologisch so weise. Hör auf, in der Vergangenheit zu wühlen. Worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, das wächst in unserer Wahrnehmung.
Nutze die Kraft der Gegenwart.
Genau, die Vergangenheit ist eine Tatsache, ja? Aber unsere Haltung dazu, das ist eine Entscheidung, die wir in jedem Moment neu treffen können.
Von diesen inneren Haltungen kommen wir jetzt mal zu den äußeren Missverständnissen. Der Text erzählte eine fast komische Anekdote aus einem Reitclub in Sao Paulo.
Oh ja, die ist gut.
Stell dir vor, eine Gruppe Europäer und Nordamerikaner unterhält sich mit südamerikanischen Gastgebern.
Ich ahne, was kommt. Die unterschiedlichen Komfortzonen bei körperlicher Nähe.
Exakt. Die Europäer halten aus Höflichkeit eine Armlänge Abstand. Die Südamerikaner empfinden das als kühl, als distanziert und rücken für mehr Nähe immer wieder ein Stück auf.
Worauf die Europäer sich bedrängt fühlen und unbewusst einen Schritt zurückweichen?
Genau. Und die Südamerikaner interpretieren das wieder als Ablehnung und versuchen, die Distanz erneut zu überbrücken.
Und das Ganze geht so lange, bis die Europäer rückwärts über das Verandageländer ins Blumenbeet kippen?
Ja. Ich kann mir das bildlich vorstellen. Der eine denkt, sei nicht so aufdringlich, der andere denkt, sei doch nicht so kalt. Keiner meint es böse.
Ein Zusammenprall von unbewussten Normen. Ein
harmloses Beispiel, aber der Text zeigt dann auf erschütternde Weise, wie genau dieser Mechanismus auch tragische Folgen haben kann.
Ja, er springt von dieser leichten Anekdote direkt in die dunkelsten Kapitel der Geschichte. Friedrich Spee und der Hexenwahn im 17. Jahrhundert.
Die Richter hatten ein felsenfestes Bild im Kopf. Die Angeklagte ist eine Hexe. Und dieses Vorurteil hat ihre gesamte Wahrnehmung geformt.
Egal, was sie tat.
Egal, was sie tat. Gestand die Frau unter Folter. Ein Beweis. Leugnete sie? Beweis für die Verstocktheit einer Hexe. Es gab keinen Ausweg.
Und um zu zeigen, dass das kein rein historisches Problem ist, schlägt der Text die Brücke in unsere Zeit. Zum Justizskandal um Gustl Molaff.
Mhm.
Ein Mann, der jahrelang in der Psychiatrie saß, weil man seine, wie sich später herausstellte, wahren Behauptungen über Schwarzgeldgeschäfte als Wahnvorstellungen interpretiert hat.
Und jeder Protest, jeder Versuch seinerseits, seine Unschuld zu beweisen, wurde als weiteres Symptom seiner angeblichen Krankheit gewertet. Es ist dasselbe Muster.
Das ist wirklich zutiefst beunruhigend. Was ist die Lehre daraus? Wie durchbricht man diesen Teufelskreis?
Also die entscheidende Einsicht, die der Autor daraus mitnimmt, ist im Grunde eine ganz simple, aber eben fundamentale Erkenntnis. Der erste Schritt zur Toleranz ist die leise, ehrliche und oft schwierige innere Einsicht. Ich könnte mich irren.
Ich könnte mich irren.
Diese Bereitschaft, die eigene Gewissheit in Frage zu stellen, ist die einzige Tür, durch die echtes Verständnis überhaupt eintreten kann.
An einem anderen zur Weißglut treibt?
Oh ja, absolut. Der Kollege, der beim Essen schmatzt.
Genau sowas. Etwas, das objektiv eine Kleinigkeit ist, dich aber total provoziert.
Mhm.
Und der Text zitiert hier einen unglaublich treffenden Satz von Hermann Hesse aus dem Jahr. Wenn wir einen Menschen hassen, so hassen wir in seinem Bild etwas, das in uns selbst sitzt.
Puh, ja, der ist stark.
Und unbequem. Es ist ja viel einfacher, den Fehler beim anderen zu suchen.
Es ist unbequem, weil es den Scheinwerfer von außen nach innen richtet. Der andere wird plötzlich zum Spiegel für meine eigenen ungeliebten Anteile. Für das, was die Psychologie den Schatten nennt.
Also all die Eigenschaften, die ich an mir selbst nicht wahrhaben will.
Genau. Die überzogene Wut auf den anderen ist dann oft ein Hinweis auf etwas Ungelöstes in mir selbst.
Wenn mich also zum Beispiel die Prahlerei von jemandem wahnsinnig macht, könnte es sein, dass ich selbst einen unterdrückten Wunsch nach Anerkennung habe.
Das wäre eine mögliche Lesart, ja. Oder du verachtest deine eigene, kleinste Neigung zur Angeberei so sehr, dass du sie im Außen gnadenlos bekämpfst. Der Punkt ist, der überstarke Ärger sagt mehr über dich aus als über den anderen.
Das gibt dem Begriff der Toleranz plötzlich eine ganz neue Tiefe.
Absolut. Es ist dann nicht mehr nur so ein, na gut, ich lasse dich mal so sein, wie du bist.
Richtig.
Es wird zu einem Akt der Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Wer die Unvollkommenheit des anderen akzeptiert, lernt auch, mit der eigenen umzugehen.
Zum Abschluss kommen wir zu einer ganz kurzen, aber wie ich finde, unheimlich tiefsinnigen Geschichte aus dem Text.
Mhm.
Ein Rabbi fragt seine Schüler: Woran erkennt ihr, dass die Nacht vorbei und der Tag angebrochen ist? Und die Schüler überlegen, einer sagt, vielleicht, wenn man von Weitem einen Hund von einem Schaf unterscheiden kann.
Eine praktische Antwort.
Ein anderer schlägt vor, wenn man einen Olivenbaum von einem Feigenbaum unterscheiden kann. Aber der Rabbi schüttelt den Kopf und sagt, nein.
Okay.
Seine Antwort ist eine völlig andere. Er sagt, der Tag bricht in dem Moment an, wenn du im Gesicht eines anderen Menschen deinen Bruder oder deine Schwester erkennst.
Wow.
Und er fügt hinzu, solange das nicht geschieht, ist es Nacht, auch wenn die Sonne schon am Himmel steht.
Das ist ein perfekter Schlussakkord. Das schlägt den Bogen zurück zu Diogenes am Anfang. Die Suche nach dem Menschen endet nicht mit einer Laterne auf dem Marktplatz, sie endet mit einem inneren Licht.
Genau.
Der Text verknüpft das wunderbar mit den letzten Worten Buddhas: Seid euer eigenes Licht.
Was ja kein Aufruf zum Egoismus ist.
Überhaupt nicht. Es ist ein Aufruf zur Verantwortung. Schaffe Klarheit in deinem eigenen Bewusstsein. Erkenne dich selbst. Denn nur wer sich selbst mit all seinen Widersprüchen erkannt hat, kann im anderen mehr sehen als eine Projektionsfläche.
Wer im anderen den Bruder oder die Schwester erkennt, erkennt sich selbst.
In einem höheren, umfassenderen Sinn.
Ja.
Was nehmen wir also mit?
Für mich ist der zentrale Gedanke, der Mensch ist keine fertige Statue, sondern eine ewige Baustelle. Und unsere Würde liegt nicht in Perfektion, sondern in der Fähigkeit, uns zu wandeln, zu irren, zu lernen und neu anzufangen.
Genau. Wir können Dunkelheit schaffen, ja. Aber wir können eben auch Licht schaffen.
Und ein fertiges, abgeschlossenes Menschenbild wäre auch gefährlich, oder? Absolut, gefährlich. Die Geschichte hat gezeigt, wohin Ideologien führen, die den perfekten Menschen erschaffen wollen. Diese Offenheit, dieses Unfertigsein, von dem wir sprachen, ist vielleicht unbequem, aber sie ist unsere größte Stärke. Sie lässt Raum für die Nacht.
Aber eben auch für den Anbruch des Tages.
Genau das ist die Hoffnung.
Und damit geben wir eine letzte Frage an dich weiter, die auf dieser Geschichte des Rabbis aufbaut. Wenn der Tagesanbruch der Moment ist, in dem wir im anderen den Bruder oder die Schwester erkennen, wo stehen wir dann gerade als Gesellschaft? Herrscht noch tiefe Nacht oder siehst du vielleicht schon die erste Dämmerung am Horizont?